Don't Nuke the Climate, der Podcast, weil es nicht egal ist, wie wir der Klimakatastrophe entgegentreten und wann. Die Zukunft beginnt jetzt und sie ist erneuerbar, nicht radioaktiv. Ja, schön, dass ihr wieder hier seid bei uns im Podcast zu Don't Nuke the Climate. Ich begrüße euch ganz herzlich. Ich bin Gabi Schweiger von den Freistädter Müttern gegen Atomgefahr. Mit mir ist immer einer dabei.
Herr Günther Herrmeier aus dem Wendland. Schönen guten Tag.
Genau, und wir machen das jetzt schon. Wir haben festgestellt, zum 20. Mal gemeinsam diesen Podcast mit der Homebase hier im Freien Radio Freistadt. Und was wir uns heute vorgenommen haben, ist ein Blick, ein Versuch einer Zusammenfassung des diesjährigen World Nuclear Industry Status Report, dem Nachschlagewerk, würde ich sagen, für die Anti-Atom-Bewegung, weil es kein vergleichbares Werk gibt, das mittlerweile auch zum 20. Mal rauskommt, seit 2007 sogar jährlich. Ein Nachschlagewerk, wo man echt auf Fakten basiert, zusammenträgt unter Titel von Michael Schneider, wie es denn tatsächlich mit der weltweiten Atomindustrie aussieht. Und wie Michael Schneider immer betont, die Kontinuität der Beobachtung macht den absolut wichtigsten Kern dieser Enzyklopädie quasi, dieser Entwicklungsbeobachtung der weltweiten Atomkraft. Es ist immer so, dass dieser Redaktionsschluss immer Mitte des Jahres ist. Also bitte nicht verwirrt sein, wenn wir von 2024 oder 2025 sprechen. Es ist immer mit 1. Juli ist irgendwie so der Stichtag und irgendwann im September kommt der Bericht dann raus und legt da, was sich in den letzten 12 Monaten getan hat. Und das Erste ist immer ein allgemeiner Überblick, weltweite Rolle der Kernenergie. Und das ist eingangs gleich mit einem sehr elementaren Satz beschrieben, die Rolle der Kernenergie in der globalen Energielandschaft schrumpft. Mitte 2025 gab es weniger Länder mit im Betrieb befindlichen Atomkraftwerken, heißt es dort, weniger Länder, die Reaktoren bauen als je zuvor. Mitte 2025 betrieben 31 Länder weltweit Kernenergieprogramme. Die Verbreitung der Kernenergie hat sich weiters auch weltweit deutlich langsamer und in geringerem Umfang vollzogen, als Anfang der 1970er Jahre erwartet worden war. Und in einzelnen Punkten heißt das, 14 Länder verfügten über in Betrieb befindliche Kernkraftwerke, also auch netzgekoppelt, als der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen, allgemein bekannt als Atomwaffensperrvertrag, 1970 in Kraft trat. 16 weitere Länder nahmen bis 1985, dem Jahr des Höhepunkts der Reaktorinbetriebnahmen, Kernkraftwerke in Betrieb. 5 Länder sind China, Rumänien, Iran, Vereinigten Arabischen Emirate und Belarus nahmen in den letzten 30 Jahren erstmals Kernkraftwerke in Betrieb, davon 2 erst im Jahr 2020. Die Zahl der Länder mit in Betrieb befindlichen Kernkraftwerken erreichte 1996/97 32 und dann hat es weitere 23 Jahre gedauert, um mit einem Höchststand von 33 Ländern reüssieren zu können. 5 Länder, Deutschland, Italien, Kasachstan, Litauen und Taiwan, gaben ihre Kernenergieprogramme zwischen 1987 bereits mit Italien und 2025 mit Taiwan auf. Das ist eines mehr als Mitte 2024. 8 der 31 Kernenergieländer verfügt über aktive Reaktorbauprogramme, 2 weniger als Mitte 2024. Von diesen 31 Atomstaaten bauen 23 derzeit keine Reaktoren oder der Bau ist ausgesetzt. Von diesen haben 2 entweder einen Atomausstieg oder ein Verbot des Ausbaus von Kernkraftwerken derzeit noch in Kraft, noch ausdrücklich. Das ist Spanien und das ist die Schweiz. Einige dieser Limitierungsprogramme wie in Belgien oder Niederlanden und Schweden wurden allerdings erst kürzlich überarbeitet, so der Bericht. Obwohl politische Änderungen in einigen Ländern den Weg für den Neubau wieder ebnen möchten, werden die tatsächlichen Bauarbeiten vor Ort erfahrungsgemäß, also auch belegterweise, wohl noch viele Jahre auf sich warten lassen. Es gibt in diesem Bericht immer auch eine genaue Analyse der Situationen in einzelnen Ländern. Also es ist wirklich ein unglaublich komplexes Werk, das man sich da anschauen kann. Und ich empfehle es jedem, der gern ein bisschen mit Fakten auch argumentieren möchte, wenn die Diskussion von der Renaissance der Atomkraft wieder mal irgendwo schwillt und man kann unter www.worldnuclearreport.org sich diesen Bericht anschauen oder auch als PDF downloaden. Wirklich sehr empfehlenswert. Wir haben uns für einige Themen entschieden. Das ist ein kleiner Rückblick auf die vor 10 Jahren erstmals erfolgte Betrachtung der sogenannten Small Modular Reaktoren und wie das jetzt nach 10 Jahren ausschaut. Das ist natürlich auch ein Russland-Schwerpunkt, den wir in unseren Sendungen schon einige Male behandelt haben. Das sind ein bisschen windige Machenschaften in den Vereinigten Staaten, die sehr gut zum Zeitbild passen. Das ist ein Überblick über erneuerbare Energieentwicklung versus Kernenergie und wie das in einem Energiesystem zusammenpasst. Und das ist unter anderem auch, und das spiele ich jetzt an den Günther weiter, Dekommissionierung, also das lange, lange Ende, wenn ein Atomkraftwerk sozusagen fertig hat. Wir sind heute hier, wenige Tage nach der Sprengung der Kühltürme im Block B und C, glaube ich, von Gundremmingen in Deutschland. Also ein sehr symbolischer Akt des Endes der Atomkraft und des Beginns der langen Dauer.
Zum Decommissioning, ja, sind wohl viele tausend Leute da gewesen in Gundremmingen, habe ich gehört. Und mit der Hilfe von, ich weiß nicht, wie viel Kilo Sprengstoff hat sich das relativ schnell, einige tausend Tonnen, genauer gesagt 56.000 Tonnen Beton, die wohl zu Schotter zerkleinigt werden, verändert. Und das ist natürlich ein Material, wo man noch ganz gut was mit anfangen kann. Also soweit ich weiß, ist es bis jetzt sehr klar, dass RWE da wohl ein großes Batteriespeicherwerk bauen will. Und also diese beiden Kühltürme sind jetzt weg. Das ist natürlich ein Teil des gesamten Decommissionings. Und wir hatten uns das im letzten World Nuclear Industry Status Report auch schon angeguckt bei unserem Podcast. Und es ist immer wieder spannend, darauf zu gucken, weil natürlich viele Dinge sind gleich und es wird auch dann manchmal verwiesen auf den letzten Report, weil es da unter Umständen manche Dinge gibt, die detaillierter angeschaut wurden. Dann gibt es natürlich jedes Jahr, und das ist, was Gabi ja schon erwähnt hat, die Dinge, die sich verändern und die Beobachtung über die Jahre, die die Sachen unter anderem spannend machen. Und ich finde einfach manche Zitate in diesem Report dieses Jahr im Zusammenhang jetzt mal mit Decommissioning einfach wichtig und erwähnenswert, weil das einfach typisch für diese atomare Szene und Lobby ist, die ja mittlerweile oder seit längerem immer wieder daran arbeitet, bestimmte Dinge auszuklammern und zu unterschlagen oder wegzudiskutieren. Und da gibt es halt dieses eine Zitat, was da sagt: "The costs for decommissioning at the end of a reactor's lifetime were usually discounted away and thus largely ignored." Ein sehr wesentliches Zitat für die, ja, aus unserer Seite Machenschaften der atomaren Lobby. Und es ist aber jetzt aufgrund der Tatsache, dass viele Reaktoren ins Alter gehen, also dass bis 2030 zum Beispiel noch 93 weitere Reaktoren stillgelegt werden müssen, wenn man von 40-jähriger Laufzeit ausgeht. Das ist natürlich was, was jetzt, ja, kann man sagen, gesellschaftlich auf uns zukommt, weltweit. Und da sind die Kühltürme in Gundremmingen ganz, ganz kleiner Teil davon.
Ja, genau.
Und es ist, was mich immer wieder halt, also diese Tabelle war, glaube ich, auch schon im 2024er Report. Es ist halt in Tabelle 53 im Zusammenhang mit der Rückbau-Decommissioning-Sparte sehr ersichtlich gut dargestellt, wie lange die Laufzeiten sind und wie lange die Decommissioning-Zeiten sind. Und das ist für doch etliche Reaktoren sind die Rückbauzeiten länger als die Laufzeiten. Und alles andere, was dann damit zusammenhängt, was jetzt Atommüll zum Beispiel bei uns in Gorleben oder so angeht, ist ja da im Decommissioning nicht mit aufgeführt, sondern es läuft noch extra. Und wir haben aber jetzt leider im Zusammenhang mit der Klimakrise, deshalb gibt es ja auch unsere Don't Nuke the Climate Kampagne, immer wieder Diskussionen über Laufzeitverlängerungen oder es war ja bei den Wahlen in Deutschland auch so, dass man gefordert hat, Rückbauten zu stoppen, um dann die Möglichkeit zu haben, die Reaktoren wieder in Betrieb zu nehmen und solche Dinge. Das sind alles natürlich dann noch Verzögerungen und das ist auch gut erwähnt in diesem Decommissioning-Abteil, dass man dann einfach die Dinge noch weiter nach hinten schiebt, noch größere Kosten und Problematiken hat. Und wenn man die 218 Reaktoren nimmt, die in dem Kapitel erwähnt sind als bisher abgeschaltete Reaktoren weltweit, dann sind davon 23 komplett abgebaut, aber nur 9 sind so weit abgebaut, also dass sie auch freigegeben sind für unreglementierte, uneingeschränkte neue Zwecke an diesem ehemaligen Platz. Und 218 Reaktoren, 9 sind so weit weg, dass man da mit irgendwas anderem wieder von vorne beginnen könnte. Und das ist natürlich eine Zahl, ja, die eigentlich erschreckend ist und die sich, wir wissen nicht, wie lange noch hinzieht. Allein in Deutschland müssen noch 31 Reaktoren zurückgebaut werden. Und das ist natürlich was, was man nicht genau weiß, wie lange sich das hinzieht. Und da gibt es einfach unglaublich viele Unwägbarkeiten. Und wir hatten das jetzt, es gab einen Hochtemperaturreaktor in Hamm-Intrup, der stillgelegt ist, der eigentlich nie lange funktioniert hat und wo der ganze Decommissioning-Prozess im Prinzip noch gar nicht angefangen hat und wo jetzt der Betreiber Konkurs angemeldet hat. Und wer das dann im Weiteren übernimmt, ist ja mehr oder weniger offensichtlich. Und das sind halt Dinge, die einfach nur aufgrund der Finanzierung dieses Rückbaus unglaublich schwierig sind und die Verzögerungen, die uns da begegnen werden, ja, schwierig zu sagen. Es ist auf jeden Fall für die lange, lange Zeit, die da noch auf Gesellschaft zukommt im Zusammenhang mit Rückbau, für mich oder uns jedenfalls kein Verhältnis zu der kurzen Zeit, in der diese Anlagen Strom produziert haben.
Was bei Hamm-Intrup ja gar nicht der Fall war.
Der hat im Wesentlichen keinen Strom produziert. Es war
Da ist ja quasi
einige Wochen.
im Anlauf schon gescheitert. Und wir werden uns in einem nächsten Podcast ein bisschen genauer mit dieser Sache auseinandersetzen.
Ja, das wird Kernforschungszentrum Jülich und da ist Intrup-Reaktor in dem Zusammenhang auch mit
Genau, da ist vieles im Argen.
bearbeitet. Ja, das ist das Wesentliche, was ich in dem Zusammenhang rausgeschrieben hatte und mir angeguckt habe, nochmal in dem Abteil Decommissioning.
Okay, dann würde ich jetzt nochmal zu einer Auflistung aus dem World Nuclear Industry Status Report gehen. Die installierte Leistung und Stromerzeugung. Also wir reden ja von Strom, nicht von insgesamt Energie, obwohl das immer mehr und mehr verschwimmt, weil eben auch Mobilität mehr und mehr aus Elektrizität bedient wird. Diese installierte Leistung und Stromerzeugung liest sich wie folgt im Jahr 2024 stiegen die weltweiten installierten Stromerzeugungskapazitäten um einen etwas geringeren Prozentsatz als im Rekordjahr zuvor, während die Kernenergie eine 5 bis 10-mal niedrigere Wachstumsrate als ihre erneuerbaren Konkurrenten aufwies. Also das ist die Solarenergiekapazität ein Plus von 32%. Das waren in den Jahren im Jahr 23 sogar 26%, aber jetzt eben 32%. Windkraftkapazität plus 11, das waren auch ein bisschen mehr 2023 mit 13%. Und zwar setzt sich zusammen Onshore 12% und Offshore 7%. Dann Betriebs fähige, schöner Begriff, Kernkraftkapazität plus 2%. Aber jetzt kommt die wirklich gute Nachricht, Batteriespeicherkapazität plus 113%. Das ist natürlich schon wieder auch gut. Und dazu wird dann im Bericht auch noch aufgeschlüsselt, die Energieerzeugungskapazitäten dieser verschiedenen Technologien lassen sich auch nicht einfach vergleichen oder addieren, da ihre Auslastungsfaktoren unterschiedlich sind. Man muss daher, also der Prozentsatz der Zeit, in der sie mit voller Kapazität laufen zum Beispiel, das lässt sich natürlich mit einer Grundlast und einer volatilen Kapazität nicht wirklich eins zu eins in eine Relation setzen, die ja dann auch stimmt. Man muss daher die tatsächlich erzeugte Strommenge betrachten, um die Verhältnisse zu verstehen. Die unterschiedlichen Kurven spiegeln das exponentielle Wachstum von Wind- und Solarenergie wider, wobei die Windkraft zuerst begann und die Solarenergie mit einer höheren Wachstumsrate aufholt. Im Gegensatz zu Atomkraft, die über einen Zeitraum von weit mehr als einem Vierteljahrhundert im Wesentlichen konstant geblieben ist. Im Jahr 2025 werden Wind- und Solarenergie voraussichtlich die Kernenergieproduktion einholen. Und da ist natürlich auch die Kostenentwicklung heranzuziehen. Also die jährliche Analyse der Stromgestehungskosten von Lassard liefert die am häufigst zitierten Analysen der Stromkosten verschiedener Technologien, obwohl sie sich natürlich hauptsächlich auf die US-Daten stützt, aber man kann das durchaus auch übertragen. Solar- und Windkraft liefern demnach deutlich wettbewerbsfähigeren Strom als Gas und Kohle, ganz zu schweigen von Kernenergie, deren Kosten dreimal so hoch sind. Die neueste Ausgabe besagt, dass die Stromkosten aus Solaranlagen im Versorgungsmaßstab leicht gesunken sind, zwar während die Kosten für Onshore-Windkraftanlagen, obwohl immer noch wettbewerbsfähig, rund 22% gestiegen sind. Negative makroökonomische Faktoren, also das sind Zinssätze, das sind Inflation in den Installationskosten, hatten einen starken Einfluss. Während sich die Entwicklung der Herstellungskosten, und das ist das Erfreuliche, und Preise von Solarmodulen sowie die Kosten von Windkraftanlagen günstiger gestalten. Das Jahr 2024 war von einer Mischung widersprüchlicher Trends geprägt. Einerseits sorgten in den meisten Regionen Inflation, wie schon gesagt, steigende Zinssätze, wachsende politische Unsicherheiten, regulatorische Stagnation und sinkendes Investorenvertrauen für ein sehr schwieriges Umfeld für die Energiewende mehr als im Vorjahr. Andererseits waren sinkende Preise und Fortschritt für Schlüsseltechnologien ermutigend und eröffnen neue Perspektiven. In den ersten Monaten des Jahres 2025 verstärkte sich dieser Trend. Es ist unzweifelhaft, die Energiewende tritt in eine neue Phase. Und das belegt der Nuclear Status Report eben auch die Komplexität der Transformation des Energiesystems, nämlich bedingt durch die Notwendigkeit der einerseits Dekarbonisierung und neue technologische Möglichkeiten stellen traditionelle Vergleiche eben auch in Frage. Das macht die Analytik ein bisschen komplizierter. Mit zunehmendem Anteil erneuerbarer Stromerzeugung im System kann Kernenergie nicht mehr einfach mit Wind- und Solarenergie verglichen werden, die ganz unterschiedliche Eigenschaften aufweisen und sich innerhalb des Systems unterschiedlich verhalten. Betrachtet man das gesamte Energiesystem einschließlich der Elektrifizierung des Wärme- und Verkehrssektors, eben wie schon erwähnt, sowie der sich entwickelten Bedürfnisse von der Eigenproduktionsmöglichkeiten der Stromverbraucher, müssen eben erhebliche Veränderungen der potenziellen systemischen Rollen erneuerbarer Energien und Atomkraft untersucht werden. Also die Kosten dieser Flexibilisierung sind eben, wie gesagt, schwer zu berechnen, da sie mit Änderungen der Verbrauchergewohnheiten, auch mit industriellen Verfahren und deren Optimierung zu tun haben oder mit einem ausgefeilteren Management modernisierter Netze verbunden sein können. Und es ist auch klar, dass die Umsetzung dieser neuen Flexibilität schon auch Zeit in Anspruch nehmen wird. Das macht die Berechnungen eins zu eins so unheimlich kompliziert. Ihr hört Don't Nuke the Climate, den Podcast mit Gabi Schweiger und Günther Herrmeier im Freien Radio Freistadt und überall, wo es Podcasts gibt. Und zwar heute zu dem Anti-Atom-Thema World Nuclear Industry Status Report 2025, der wieder mal schonungslos auflistet, wie es denn wirklich um die Atomindustrie weltweit steht.
Ja, und Flexibilität ist ja ein ganz entscheidender Punkt. Also
Das ist
für die
der Grund
Gesellschaft
auch.
zukünftig, es ist einfach das ja auch, wo wir immer wieder sagen, dass das nicht mit der Atomenergie zusammenpasst, weil man die Reaktoren halt nicht flexibel rauf und runter fahren kann, um die in das Stromnetz zu integrieren. Und wenn dann, so wie es ja beim norddeutschen Reaktor in Lingen auch war, dass dann die Windenergie offshore runtergefahren wird, damit der Reaktor
Runter,
laufen
genau.
kann und so weiter. Das sind einfach Dinge, die nicht zusammenpassen. Und das ist immer wichtig, das in dem Zusammenhang zu erwähnen.
Da gibt es auch diesen Punkt in der Analyse des Ausbaus erneuerbarer Energien und der Kernenergie, die in diesem Jahr eben gezeigt hat, dass die Entwicklung, und das ist ein großer Satz, die Entwicklung könnte später, also im Nachhinein gelesen, einen Wendepunkt darstellen in der Geschichte der weltweiten Strom- und Energiesysteme. Da ist zum Beispiel dieser Punkt eben, die Solarstromerzeugung hat gegenüber der Windkraft extrem aufgeholt. Die kaum steigende Kernenergieerzeugung, also minimal, ja, steht da völlig im Gegensatz. Und dann eben auch noch der Kostenvorteil der Kilowattstunde, die sich daraus ergibt. Die Photovoltaik hat also ihre Rolle als künftige, möglicherweise zentrale Säule der Energiesysteme gefestigt. Im April 2025 zum Beispiel übertraf die Solarstromerzeugung erstmals weltweit die der Kernenergieerzeugung auf Monatsbasis. Und wie geht es weiter? Im Mai das Gleiche und im Juni 2025 noch einmal. Also man kann sagen, dass die Erneuerbaren wesentlich überzeugender arbeiten, als das in der Öffentlichkeit auch gern dargestellt wird. Es gibt da, ich suche mal den Punkt jetzt gleich, weil er so schön dazu passt, diese Tendenz des Greenhushings. Während sich eben der politische Kampf um Energiepolitik in mehreren Ländern verschärft und auch zwiespaltet, weil dieses Zurückgreifen unter geopolitischen Aspekten auf alte, bewährte Systeme von manchen forciert wird und andere sehen aber sehr wohl in der erneuerbaren Systemumstellungen die Zukunft. Dieses Greenhushing, was heißt denn das? Es das heißt grün kuschen, also gut, Performance stimmt, aber sagen wir es lieber nicht zu laut. Das ist ein interessantes Phänomen. Das Magazin The Economist berichtet zum Beispiel, dass, und das ist Zitat, Unternehmen, die weiterhin Maßnahmen zur Dekarbonisierung ergreifen, sind zögerlich geworden, ihre Bemühungen öffentlich zu präsentieren. Da entsteht also ein Druck von verschiedenen politischen Lenkern, die plausibel machen wollen, dass es ohne Gas nicht geht, dass es ohne Atom nicht geht. Und das sind jene, die momentan einfach wirklich lauter sind auf der geopolitischen Energiebühne.
Ja, die natürlich auch merken, wie sich das entwickelt und wie du schon gesagt hast, dass die Solarenergie und die Windkraft sich da dermaßen schnell verbreitet und kostengünstiger geworden ist und so weiter. Und da versucht natürlich die Lobby gegenzuhalten, ne? Die umso intensiver, um es so
Ja,
zu sagen.
genau. Es ist ein Festhalten am Alten, am Wohlgewohnten. Wir haben auch noch darüber gesprochen, uns einem Aspekt zu widmen, die Causa Russland, die Causa abhängig machen, die so ein bisschen, und das ist nicht zum ersten Mal, dass es in unserem Podcast vorkommt, so in Richtung Energiekolonialisierung geht. Günther, du hast dir das genauer angeschaut?
Ja, und das ist auch immer wieder wichtig, das zu tun. Ich meine, das Thema Russland und Rosatom kam ja schon öfters vor in unserem Podcast, in einem der letzten Jahre, unter anderem auch mit unserem Kollegen Wladimir Sliwiak. Und das hat jetzt auch wieder einen relativ großen Anteil im World Nuclear Industry Status Report. Da geht es um die Russia Nuclear Interdependencies, also die Wechselwirkungen und Abhängigkeiten, den der Westen sich ausgesetzt hat, kann man ja nur sagen. Und es gibt ja auch seit dem Einmarsch der russischen Armee in der Ukraine im Zusammenhang mit den Sanktionen also keine wirklich wirksamen bisher gegen den Atomsektor oder gegen Rosatom. Das Einzige, was auch hier nochmal erwähnt ist, was man halt ganz klar in den Zusammenhang bringen kann, ist, dass das finnische AKW Hanhikivi-1-Projekt abgesagt wurde. Das sollte ja Rosatom auch noch bauen.
Genau.
Und im Zusammenhang mit den ganzen Importen und Uranium Enrichment, also Anreicherung und so weiter, ist das alles noch sehr durchmischt und sehr, ja, nicht wirklich greifbar. Also es hat ja den Ban of Import von Uranium der USA seit Mai 2024 gegeben. Aber da gibt es in dem Rahmen halt auch bestimmte Sonderfreigaben bis 2028, weil die natürlich, die USA hat keine eigene Urananreicherung und sind dementsprechend intensiv abhängig, immer noch, von Russland. Andersrum haben 5 Länder in der EU 19 VVER-Reaktoren von Russland immer noch in Betrieb. Und von daher ist Russland auch abhängig auf bestimmte technische Lieferungen aus dem Westen und hat dann im Zusammenhang mit dem Stopp der Importe, den die USA angekündigt haben oder durchgezogen haben, dann halt auch einen Ban ausgesprochen für angereichertes Uran in die USA. Und das finde ich jetzt dann wieder spannend. Zum Beispiel in diesem neuen Bericht stellte sich raus, dass sehr schnell die angereicherten Uranexporte aus Russland nach China sich erhöht haben und aufgrund von Handelsdaten halt auch angezeigt ist, dass halt die US-amerikanischen Importe aus China angestiegen sind. Also es wird sehr viel und sehr schnell umgangen und andere Wege werden freigemacht. Und das ist dann nicht wirklich eine Diversifizierung, so wie es auch von den USA dargestellt wird, der Lieferung von angereicherten Uran, sondern es kommt halt aus Umwegen dann Russland-China in die USA.
So wie
Das
wir
ist
das ja auch schon von den Schattenflotten kennen. Also es wird nicht nur ein Kompensationsmarkt gesucht, sondern auch ein Umgehungsmarkt oder ein Umgehungstransportweg.
genau, und der bildet sich sehr schnell und sehr intensiv aus anscheinend, auch aufgrund dieser ganzen Abhängigkeiten. Was aber auch angekündigt ist, und das haben wir ja im Zusammenhang mit der Urenco in Gronau, die halt sich gerne auch erweitern würden, auch eine neue Halle gebaut haben. Und also um zu sagen, westliche Staaten haben intensive Steigerungen der Anreicherungskapazitäten angekündigt und Gronau ist halt eben ein Beispiel dazu. Was noch wichtig ist zu erwähnen, dass am 6. Mai 2025 die EU eine Roadmap vorgestellt hat, um russische Energieimporte einzuschränken. Und da gibt es halt einige vorgeschlagene Maßnahmen. Das sind unter anderem Handelsmaßnahmen, um den Kauf von angereicherten Uran unattraktiver zu machen, Verbot neuer Verträge mit russischen Lieferanten über die Euratom-Versorgungsagentur. Euratom, auch ein Thema. Und die Entwicklung eines Ausstiegsplans für Nuklearimporte bis Ende 2025. Und das wurde dann sehr schnell von dem slowakischen Präsident als Simply Economic Suicide benannt. Und dann ist es spannend, auf die Tabelle 16 zu schauen, die zeigt halt detailliert die Abhängigkeiten der 5 EU-Staaten. Das sind Finnland, Ungarn, Bulgarien, Tschechien und die Slowakei. Die Slowakei mit 61,5% Anteil an der Stromproduktion nuklear. Und das erklärt dann auch diese Aussage, ne? Und jetzt ist es so, dass ja spezielle Brennelemente gebraucht werden für diese Reaktoren. Und das hat Westinghouse schon seit einigen Jahren in seinem Portfolio sozusagen. Und da ist es halt eben das, was Framatome in Lingen gerne machen würde, um sozusagen halt Alternativen zu schaffen. Aber trotzdem sind sie halt, das hatten wir ja auch schon in einem unserer Podcasts oder in zwei mit Alex aus Lingen, dann trotzdem wieder auf die Uranimporte angewiesen. Dann gibt es halt noch dieses, das fand ich auch noch spannend im Zusammenhang mit Framatome, das wusste ich auch noch nicht, ein sogenanntes Projekt SAFE. Safe and Alternative VVER European Project. Das wird angeführt von Framatome auch und mit 7 anderen EU-Staaten soll das vorangebracht werden. Und Framatome hat auch schon Lieferverträge mit der Tschechischen Republik zum Beispiel gemacht. Und das ist jetzt alles in Abhängigkeit von der Entscheidung der deutschen Regierung. Wurde ja auch schon erwähnt in dem letzten Podcast, dass die halt dafür zuständig ist, diese Genehmigung zu erstellen. Aber mit der berechtigten Spionageangst im Zusammenhang mit der Urananreicherung und der Brennelementproduktion in Lingen halt eben nicht so einfach ist zu genehmigen. Und wir hoffen natürlich immer noch darauf, dass das auch nicht passiert. Also, um nochmal zum Anfang dieses Abteils des Reports zurückzukommen, in dem ein Zitat erwähnt ist: The dependency is multifaceted. Also, das zeigt die ganze Abhängigkeiten und die unterschiedlichen, ja, Wirksamkeiten im Zusammenhang mit Russland und Rosatom sehr komplex und sehr wichtig weiter zu beobachten.
Wir haben noch einen anderen Schwerpunkt genannt. Da hake ich jetzt nochmal ein mit meinem, oh, ich bin ja Positivistin, mit meinem Lieblingsthema, also dieser deutliche Rückgang der Kosten für Batteriespeicher hat eben einen, ja, wie gesagt, großes Wort, Wendepunkt eingeleitet. Und zwar der Einsatz stationärer Batteriesysteme, aber auch der im Versorgungsnetz, also vor dem Zähler oder nach dem Zähler, das wird immer relevanter, ja. Und dadurch stehen dann quasi trotz dieser Schwankungen bei der Erzeugung von Solarenergie, auch Windenergie natürlich, die Natur gegebenerweise eben volatil erzeugen, ein mehr und mehr rund um die Uhr Verfügbarkeitsszenario entsteht da, ja. Und das ist natürlich jetzt interessant im Hinblick, und dort möchte ich dann hin für dich, Günther, die sogenannten Newcomer-Länder, also diese Anzeichen für eine Revolution verdichten sich, wie eindrucksvoll Beispiele in Pakistan und Südafrika zeigen. Die Kombination nämlich von Dachanlagen mit Batterien ermöglichen eben jetzt ein hohes Maß an Selbstversorgung zu immer wettbewerbsfähigeren Kosten. Und das ist natürlich in einigen Regionen ganz besonders günstig, nämlich dort, wo viel Sonne scheint, also wo wir viel Licht haben, ja. Und der Gebäudebesitzer entscheidet dann und investiert auch eigenständig, um die Versorgungssicherheit zu verbessern und die Kosten zu senken. Und das wieder im Zusammenhang mit dem Bereich Mobilität, weil ja das IK auch ein gewisses, nicht nur Mobilitätstool ist, sondern auch ein Speichertool. Und das wird auch sehr, sehr wenig transportiert, wie viel hier eigentlich schon geschehen ist und wie viel hier noch an Potenzial drinnen liegt. Anstatt dass Staaten wie Russland nach Afrika gehen und dort ihre, du nennst es immer so schön, rundum sorglos Pakete verkaufen. Ich denke, dazu regt dieser Nuclear Industry Status Report auch an, darüber mehr zu sprechen, darüber mehr nachzudenken und das mehr zu forcieren. Auch wenn wir wissen, ja, das ist ein Gefälle. Wer dominiert die Herstellung von Solarpanelen? Das ist eindeutig China. Aber genau da denke ich, sollten sich eben auch andere Staaten dahinter klemmen. Natürlich kann man mit dem Kostenniveau nicht mit einem Staat wie China konkurrieren, aber auf die Gefahr hin, dass jetzt wieder heißt, sie ist eine alte Kommunistin. Was soll denn Energieversorgung für die Menschheit darstellen, für die Gesellschaft darstellen? Ein kostendeckendes Zurverfügungstellen von Energie, da braucht überhaupt nicht jemand verdienen dran. Das soll kostendeckend funktionieren. Und ich denke, wenn man diesen kapitalistischen Ansatz, das stimmt ja wirklich, ein bisschen zurückschrauft, das muss ja Gewinn abwerfen, das muss noch mehr Gewinn abwerfen. Wenn man das ein bisschen reguliert, dann könnte es funktionieren, dass nicht nur China die Märkte dominiert. Aber so wären wir jetzt bei diesen Schwellenländern Afrika. Da hast du auch einen Blick drauf geworfen, Günther.
Ich habe auch einen Blick drauf geworfen und das ist auch spannend im Zusammenhang, was du gerade erwähnt hast. Ich halte ja auch nicht so viel von der sogenannten unsichtbaren Hand des Marktes, aber es ist schon sehr spannend und schön zu sehen, wie schnell sich die erneuerbaren Energien, ja damals auch mit angeschoben durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz in Deutschland, selbst vermarktet haben und ja, sich einfach dadurch verbreitet haben. Und das ist so ein kleiner Teil der Hoffnung, die man in dem Zusammenhang haben kann. Dagegen steht natürlich, und dann kommt man sehr schnell auch wieder auf ja, Firmen, kann man es ja nicht nennen, es ist ein staatlicher Konzern, Rosatom, der natürlich mit seinem geopolitischen Rundum-Sorglos-Paket gerne genau das Gegenteil machen möchte. Und du hast Pakistan unter anderem erwähnt, also oder andere Länder, die zum Beispiel in Afrika über keine Netzkapazitäten verfügen.
Genau.
Wie kann man in solchen Ländern zentrale Großkraftwerke bauen wollen, die natürlich dann noch extra dazukommen, die installiert werden müssten. Ne? Jahrzehnte an Bauzeiten im Zusammenhang mit den Atomkraftwerken und Unmengen von Material, also was man natürlich für erneuerbare Energien auch braucht, aber die halt einfach mit kleineren lokalen Einheiten viel schneller und einfacher funktionieren würden. Ne? Und da gibt es ja verschiedene Beispiele, also aus diesen sogenannten Potential Newcomer Countries. Da gibt es ja diese drei Länder, die bisher keine Atomkraftwerke haben, die ausländische Anbieter verpflichtet haben zu bauen. Und das sind halt eben Bangladesch, Ägypten und die Türkei, wo allerdings überall Rosatom baut. Und da ist man wieder bei dem Rundum-Sorglos-Paket. Und um das kurz auch zu Zahlen zu bringen, das ist in Bangladesch stellt Rosatom, also der russische Staat, im Prinzip fast 13 Milliarden US-Dollar zur Verfügung. Vorfinanziert für das Kraftwerk in Bangladesch. Das gleiche in ähnlicher Weise in Ägypten und in Akuyu im Süden der Türkei funktioniert es halt also im Prinzip ähnlich, aber es gibt halt einen Anteil von Rosatom an dem gesamten Bau. Auch da ist aber genau, ja, wie es im Prinzip bei uns ist, es gibt keine Lösung für den Atommüll. Es soll bis 2085 ein Endlager geplant sein im Süden der Türkei. Das sind halt alles Dinge, die immer wieder wichtig mit dazugehören, um sowas zu betreiben. Und das Ganze möchte ja natürlich unter anderem Rosatom gerne auch in Afrika platzieren. Die sind da schon sehr intensiv unterwegs. Und was ich in diesem Report zum ersten Mal auch noch gut und wichtig fand zu erwähnen, ist, dass zum Beispiel China, die sich ja auch schon lange, lange in Afrika halt auch platzieren mit hauptsächlich Mining-Projekten und die sich aber jetzt wohl auch intensiver aufstellen, was das Atomthema angeht. Aber die sind halt eben nicht so konzentriert auf das Atomthema wie Rosatom zum Beispiel, sondern die sind ein bisschen diverser aufgestellt, weil sie ja halt auch eben, wie du vorhin schon erwähnt hast, die unglaublichen Kapazitäten haben, zum Beispiel Solarenergie kostengünstig bereitzustellen. Und da gibt es wohl mittlerweile in Sambia und Botswana, wo sie sehr intensiv große Solaranlagen bauen. Also die sind nicht so intensiv auf Atomprojekte fokussiert, obwohl sie auch, was Mining angeht, in Afrika sehr intensiv unterwegs sind. Also das ist nochmal eine Sache, die dann zum Beispiel Rosatom vielleicht ein bisschen anders in die Bredouille bringen könnte, wenn ja, Staaten sich vielleicht aufgrund der Erfahrungen mit ihren Solarprojekten in Afrika, die sie mit China gemacht haben, sozusagen positiv beeindruckt sind und sich dementsprechend vielleicht nicht für Anlagen von Rosatom entscheiden. Also das ist nochmal so ein Punkt, der da so ein bisschen eine Veränderung reinbringt, wo man sagen könnte, das ist in unserem Sinne eine positive Entwicklung. Und ich glaube halt auch, sich das so einfach entscheiden wird, weil es halt einfach viel schneller geht, weil man keine großen Netze dafür aufbauen muss und dementsprechend sich einfach die Erneuerbaren in Afrika hoffentlich in der gleichen Art und Weise oder im gleichen Verhältnis, wie sich das gerade weltweit darstellt, entwickeln wird. Das ist die Hoffnung.
Und dass diese Lösungen mit Speicherkapazitäten natürlich auch noch ein zusätzlicher Benefit sind. Das könnte besonders für südliche Länder ein echter Game Changer sein. Und das natürlich dann auch weltweite Auswirkungen zeigen.
Ja, wir haben uns auch noch kurz angeguckt, im Zusammenhang mit USA-Fokus. Das fand ich auch spannend, dass in dem Report, auf Seite 228 die Criminal Investigations of Nuclear Power Corporations erwähnt sind. Und das hatte ja unter anderem, Tom Clement dargestellt auf der NEC-Konferenz in Prag 2024 im Zusammenhang mit den drei, Vogelreaktoren, die in den USA gebaut werden sollten. Sehr, sehr spannende Geschichte. Auf jeden Fall, man landet immer wieder halt auch in diesem Sumpf der ganzen Atomindustrie, die einfach verschiedenste korrupte und kriminelle Aktivitäten möglich macht. Und das fand ich schon sehr spannend, dass es halt auch in diesem Report mit erwähnt ist. Unter anderem halt auch für Akuyu im Süden der Türkei wurden da einige Dinge erwähnt. Also auch nochmal wert, sich das im Detail anzugucken.
Ja, ich habe mir dann, wie eingangs angekündigt, noch angeschaut, die Sache mit den kleinen modularen Reaktoren. Die ja, ich habe mir heute ein paar Videos noch angeschaut, die funktionieren ja wirklich hervorragend. Also ich bin schwer beeindruckt, und auch wie schnell das geht, dass die am Fließband gebaut werden. Leider funktioniert das alles nur in Videoclips, in PowerPoint-Präsentationen, aber leider noch nicht in der Realität. So, und der Nuclear Industry Status Report hat sich erstmals vor 10 Jahren, 2015, angeschaut, was dieser riesige Hype soll. Und das geht dann so, also es wird dann so in diesem Jahr verschriftlicht, als der Report erstmals ein Kapitel den SMAs widmete, hieß es, Zitat, eine Reaktion der Nuklearindustrie und anderer Befürworter auf den Rückgang der Kernenergie bestand darin, sogenannte fortschrittliche Reaktoren zu propagieren. In den letzten 10 Jahren konzentrierte sich diese Bemühung überwiegend auf sogenannte kleine modulare Reaktoren, eben Small Modular Reactors, SMRs. Das war 2015, vor einem Jahrzehnt. Die damalige Schlussfolgerung lautete, seit Jahrzehnten werden kleine modulare Reaktoren als vielversprechende Technologie für die Ausweitung der Kernenergie auf verschiedene neue Märkte angepriesen. Bemerkenswert, ähnliche Behauptungen wurden von der Nuklearindustrie in mehreren Ländern aufgestellt. Nirgendwo haben sich diese Behauptungen bewahrheitet. Heute, 2025, ist die Schlussfolgerung sehr ähnlich, nur dass die Kluft zwischen Hype und industrieller Realität immer größer geworden ist. Eine bedeutete Entwicklung ist, dass mehrere Regierungen nun große Summen in SMRs investieren und internationale Organisationen und Finanzinstitute beginnen, Finanzmittel bereitzustellen. Einige Start-ups sammeln ebenfalls zunehmend private Gelder, auch wenn diese in der Regel nur großzügige öffentliche Zuschüsse ergänzen. Die Nuklearenergieagentur NEA der OECD schätzt die weltweit für SMRs bereitgestellten öffentlichen und privaten Mittel auf insgesamt 15,4 Milliarden US-Dollar. Die NEA berücksichtigt 74 SMR-Designs in ihrem Dashboard von insgesamt 127 gezählten Designs, was bedeutet, dass sich der Betrag stark verteilen würde, es sei denn, eine große Anzahl von Designs werden aufgegeben. Und da kennen wir die Geschichte ja. Allein das Unternehmen NuScale hatte bereits rund 2 Milliarden US-Dollar investiert und noch nirgendwo mit dem Bau begonnen. Im Gegenteil, 2023 wurde das Projekt auf Eis gelegt und NuScale ist tatsächlich das am weitesten fortgeschrittene SMR-Projekt, das zumindest auf einen Teil der Lizenzierungen zurückgreifen kann. Doch die Durchrechnung hat dann ergeben, dass ein Preis für die Kilowattstunde ist unmöglich zu bezahlen, unmöglich von den Kundinnen und Kunden am Strommarkt zu lukrieren. Und darum ist es auf Eis gelegt worden. Und das Resümee ist eben, dass es in der westlichen Welt kein einziges Projekt gibt, das auch nur annähernd in Umsetzungsphasen gelandet wäre. Also weg vom Schreibtisch, weg vom Reißbrett, wie man früher so schön gesagt hat. Ausschließlich in zwei Staaten, also in Russland und in China, gibt es verwirklichte Projekte. Und ich glaube, das haben wir heute schon ausreichend ausgeführt, dass finanzielle Zuwendungen für Projekte dieser Art in diesen beiden Staaten, sowohl in China als auch in Russland, nicht eine ähnliche Rolle spielen wie in westlichen Staaten. Das heißt, 10 Jahre kein Fortschritt, eher Rückschritt, was SMRs betrifft. Ja, und zum Ende unserer Sendung sagen wir natürlich ganz artig wieder Dankeschön fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast Don't Nuke the Climate gefallen hat, dann empfehlt ihn gern weiter. Homebase ist hier im Freien Radio Freistadt an jeden vierten Dienstag im Monat um 15 Uhr. Wiederholung gibt es am darauffolgenden Freitag jeweils um 10 Uhr. Und natürlich kann man das Ganze auch im Archiv nachhorchen. Auch entweder über die Webseite vom Freien Radio Freistadt oder als ganz klassischen Podcast überall, wo es dieses Format gibt. Apple, Spotify natürlich, Audible, ganz wie das bei euch am besten ankommt. Heute ging es um den World Nuclear Industry Status Report 2025, der wie immer die klaren Fakten liefert, wie es denn um die Atomkraft weltweit steht.
Und wenn gewünscht, absolut spannende Lektüre des Reports selber. Es lohnt sich reinzugucken.
unter www.worldnuclearreport.org. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, Kritik, bitte her damit unter mga.frf@gmail.com. Wir freuen uns über alles. Und wie gesagt, danken sehr fürs Zuhören. Ich bin Gabi Schweiger von den Freistädter Müttern gegen Atomgefahr und
Herr Günther Herrmeier aus dem Wendland. Schönen
hab
Dank.
ciao.
Tschüss.
Baba, pfiat euch.